Also der erste Teil heißt Erkenntnis. Und da kommt was von meiner Geschichte drin vor. Ich hatte das große Glück, vor 43 Jahren Christ werden zu können. Anfangs meiner Studentenzeit. Da habe ich junge Christen kennengelernt und ich war völlig unvorbereitet auf diese Begegnung. Ich komme aus keinem christlichen Elternhaus, hatte auch nicht die Absicht, irgendwie Christ zu werden. Und es hat mich damals völlig überrascht. Das jetzt näher zu erzählen, würde zu lange dauern. Ich war glücklich damals. Ich habe eine neue Welt kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, in denen ich eine ungeahnte Freundlichkeit erlebt habe. Und es ging mir gut. Es gab damals zwei Begriffe, die für mich in der Prägnanz relativ neu waren, die häufig auftauchten. Das war zum einen Schuld und zum anderen Liebe. Warum öfter mal über Schuld geredet wurde, habe ich nicht nachvollziehen können, weil ich habe bei uns weder bei mir noch bei den anderen irgendwas von Schuld erkannt. Warum über Liebe geredet wurde, das habe ich dann schon begriffen. Und daraus folgte dann relativ bald, vielleicht ein Jahr später, eine Enttäuschung. Denn ich habe damals gemerkt, wenn ich wirklich Menschen lieben will, so wie davon geredet wurde, dann müsste mir an diesen Menschen doch irgendwie was liegen, an ihrem Wohlergehen. Also wie es den anderen Menschen geht, die ich kenne, gut oder schlecht oder irgendwie, das müsste mich doch innerlich berühren. Und ich bin damals zu der Erkenntnis gekommen, das tut es so ein bisschen mal hier und mal dort, mehr oder minder, aber eigentlich nicht so richtig. Eigentlich war damals für mich wichtig, wie es mir ging. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt irgendwie, gehöre ich vielleicht doch nicht richtig dazu. Und ich bin darüber enttäuscht gewesen. Ich habe dann beten gelernt und habe Gott gebeten, dass er das ändern möge. Das ging aber so einfach nicht, hat nicht funktioniert leider. Und ich hatte da was, womit ich nicht umgehen konnte, was ich nicht einfach beseitigen konnte und wo ich glücklicherweise auch keine irgendwie drumherum reden gefunden habe. Das gelingt uns Menschen ja oft, dass wir dann irgendwelche gedanklichen Auswege finden, woran das wohl liegen könnte. Ich blieb enttäuscht. Und erst viele Jahre später habe ich begriffen, dass diese Enttäuschung Gottes zweites großes Geschenk war, was er mir gemacht hat. Nicht nur, dass ich Christ werden konnte, das war das Erste, aber dass ich was von mir erkannt habe, das war das Zweite. Es waren im Grunde genommen zwei große Geschenke, die Gott mir gemacht hat. Die Jahreslosung dieses Jahres ist heute dran. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das steht am Ende des ersten Korintherbriefes in der Schlussformel, in dem Abschlussgruß dieses Briefes. Also nicht im theologischen Zentrum, sondern da, wo es dann in die freundlichen Abschiedsgrüße geht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das Erste, was mir dabei einfiel, war ein Satz meines lieben Schwiegervaters, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Der sagte gelegentlich, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ist irgendwie einprägsam und wahr. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist für mich das zweite große Wort, was in dieser Jahreslosung drinsteht. Das erste ist natürlich, dass es um die Liebe geht. Aber das zweite große Wort ist tun. Liebe wartet darauf, getan zu werden. Reden alleine genügt meistens nicht. Manchmal auch. Manchmal ist auch Reden wichtig. Dass wir in Liebe reden, ist auch wichtig. Aber eine Flut von vielen Worten reicht in der Regel nicht aus. Und was mir gar nicht gefällt, ist, dass Liebe heute an so vielen Orten auftaucht, wo es eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Auf irgendwelchen Lebensmittelpackungen steht dann drauf, in Liebe zubereitet. Auf den Edeka-Taschen steht drauf, dass man leben, dass die Lebensmittel lieben würden. Und in vielen weltlichen Liedern stehen flache Verse über die Liebe drin. Also Liebe hat so eine Inflation an sich. Mit Liebe kann man viel vermarkten. Aber das dient uns nicht. Denn jede Inflation führt unweigerlich zur Entwertung. Ich würde mir manchmal viel weniger Worte wünschen. Liebe lebt vom Tun. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und da genau steckt jetzt das Dilemma für solch einen Menschen wie mich. Diese Sätze habe ich ja damals schon gehört und darüber bin ich nachdenklich und traurig geworden. Weil das klingt ja total einfach. Macht es einfach mal in Liebe. Und ein Mensch wie ich, was macht denn der dann? Der kann sich innerlich furchtbar anstrengen. Und das wird nichts. Der kann irgendwie drumherum denken und das hilft nichts. Der kann beten, Gott ändere mich und das passiert so schnell nicht. Also was macht ein Mensch wie ich mit solch einem Satz? Und jetzt kommt schon der zweite Teil. Der heißt Rabbi. Ich stelle die Behauptung auf, dass man Liebe lernen kann. Dass man Liebe lernen kann. Ich kann lernen, kann ich sicherlich, indem ich mir Reden anhöre, indem ich mir viele Predigten anhöre, indem ich Seminare besuche. All das hat sicherlich seine Berechtigung. Aber es ist für mich nicht das Entscheidende geworden. Das entscheidende Lernen hat für mich an einer anderen Stelle stattgefunden. Jetzt bin ich ja bei Punkt 2. Ich habe gemerkt, dass Gott mich im Alltag erreichen will. Dass der Alltag mein Lernfeld ist. Der Alltag, in dem ich von mir selber nicht ausweiche, indem ich hinschaue, wenn es schön ist und auch wenn es in mir nicht so gut aussieht. In diesen Alltag will Jesus hineinwirken. Und wenn ich die Evangelien lese, dann merke ich ja, dass Jesus durch die Orte zieht und am Rand des Weges, im Alltag, da geschieht viel. Nicht nur in den großen Predigten, am Rand seines Weges, in den kleinen Begegnungen, da geschieht viel. Alltag und Rabbi, mein Lehrer, mein Rabbi ist Lehrer, mein vollmächtiger Lehrer. Ich sag mal Beispiele. Das erste war ja dieses, dass ich gemerkt habe, mit dieser Anteilnahme an dem Ergehen anderer Menschen ist es bei mir nicht so doll bestellt. Und dann habe ich gesagt, ich will das üben. Ich will üben, mich auf Menschen einzulassen. Kennt ihr dieses Phänomen, wenn man Gespräche führt, ein Thema anspricht, dann erzählt der andere, dazu habe ich auch was zu sagen. Ich rede von einem Unfall, möchte von einem Unfall erzählen, der andere fängt an, ich habe auch einen Unfall erlebt. Ich erzähle von einem Buch, das ich gelesen habe. Mein Gegenüber sagt, ich habe auch ein interessantes Buch gelesen. Dazu will ich dir das sagen. Dieses Gespräche werden dazu, dass man Anlässe findet, etwas dass der andere Anlässe findet, etwas zu erzählen. Das habe ich damals bei mir auch erlebt. Und dann habe ich mir damals gesagt, ich will üben. Ich will üben, bei Menschen zu bleiben, bei dem, was sie sagen. Und ich will nicht nur äußerlich üben, ich will innerlich üben, Anteil zu nehmen, mich einzulassen auf das, wie es Menschen geht. Und alleine bewirkt das vermutlich nicht viel, aber ich habe gemerkt, das ist ein Weg, den Jesus mit mir gehen will, an dem Gott mich begleitet, an dem er mir hilft, in kleinen Schritten, an dem mein Rabbi und mein Heiland mit mir geht. Und ich habe dann gelernt, man kann Anteil nehmen, man kann Lieben üben, und das wird irgendwann nicht nur äußerlich, sondern das geht in die Tiefe des anderen Menschen hinein. Ich merke, dass es in mir was geändert hat. Nicht schlagartig, aber nach und nach. Hat Gott mich an die Hand genommen und hat es mich gelehrt. Irgendwann später, einige Jahre später, fiel mir was anderes auf. Da fiel mir auf, dass ich mit Dingen, wo mir Unrecht getan wurde, wirkliches oder vielleicht weniger wirkliches Unrecht, dass ich damit schwer fertig geworden bin. Dass ich noch Monate und manchmal jahrelang hinterher über diese Situation nachgedacht habe, wo mir mehr oder minder Unrecht getan wurde. Und ich habe darüber gegrübelt und ich habe innere Gespräche geführt, die mich dann daran bestätigt hatten, dass ich Recht habe. So ist das meist oft bei inneren Gesprächen. Und es hat mich, ich habe gemerkt, das hindert mich daran zu lieben. Es hindert mich daran zu lieben, wenn ich immer wieder an Situationen denke und Groll in mir bleibt. Und ich, ja. Also das sind die beiden wesentlichen Punkte, die ich erkannt habe, dass es nicht darum geht, allgemein lieben zu lernen. Und dass es auch nicht darum geht, moralische, irgendeine Moral nach Punkt für Punkt abzuarbeiten, die man auch als Christ lernen sollte. Sondern es geht immer wieder um die Frage, was hindert mich eigentlich daran zu lieben? Und das sind verschiedene Punkte. Und so sind es verschiedene Punkte, die ich zu lernen habe. Zuerst habe ich gemerkt, dass Nicht-Anteilnahme, das hindert mich zu lieben. Als nächstes habe ich gemerkt, dass Nicht-Loslassen können, das hindert mich zu lieben. Darum geht es. Es geht nicht darum, Moral abzuarbeiten. Es geht darum, lieben zu lernen. Und heute, glaube ich, kann ich von mir sagen, dass ich ein Leben ohne Bitterkeit führen kann. Dass ich wirklich loslassen gelernt habe. Nur habe ich sicherlich auch die ganz großen, schweren Dinge des Lebens nicht erlebt bisher. Also es kann sein, dass ich an den Punkt nochmal ran muss. Ich sage mal ein drittes Beispiel. Wenn ich, es gibt Wünsche in mir, die unerfüllt blieben. Wahrscheinlich bei jedem von uns gibt es irgendwas, was noch nicht innerlich zur Erfüllung gekommen ist. Und dann wiederum habe ich gemerkt, ich kann mich in Jammer um mich selbst drehen. Und dieser Jammer um mich selbst, auch das ist wiederum was, was mich hindert zu lieben. Weil dann drehe ich mich um mich. Dann habe ich nicht mehr den Blick für den anderen, der möglicherweise was damit zu tun hat, dass irgendwelche Wünsche nicht erfüllt werden. Sondern dann bin ich bei mir und kann nicht wirklich lieben. Und dann habe ich gemerkt, ich muss lernen, dieses Jammern, dieses Mitleid mit mir selbst zu durchbrechen. Und kapieren, das ist was, was zum Leben dazugehört. Das ist halt so. Das wird nicht anders sein bis zum Lebensende, dass wir auch mit unerfüllten Wünschen leben. Und ich habe Jesus gebeten, nimm mich an dieser Stelle an die Hand. Lehre mich, zum anderen Menschen mit offenen Augen hinzugucken. Vielleicht zu seinen Nöten, zu seinen Einschränkungen. Aber nicht meinen scheinbaren wirklichen Mangel so groß werden zu lassen. Also immer wieder das Gleiche, die Frage, was hindert mich daran zu lieben? Und das merke ich, wenn ich mich im Alltag ehrlich anschaue. Wenn ich nicht irgendwie, ich kann ja in jeder Situation Ausreden erfinden. Oder irgendwie denken, es lag an was, was außer mir ist. Damit habe ich doch nichts zu tun. Wenn ich dann Jesus einbeziehe und wenn ich dann mit ihm zusammen lerne, ihn lehren lasse und ihn in mir wirken lasse. Er ist ja nicht nur Lehrer, er ist auch Heiland, der vollmächtig in mir wirken kann. Dann kann wirklich was geschehen. Zum Schluss erzähle ich noch eine kleine Geschichte. Die ist mir in den Kopf gekommen und vermutlich ist sie nicht wahr. Aber hundertprozentig ausgeschlossen ist es auch nicht, dass sie wahr sein könnte. Ihr kennt wahrscheinlich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da liegt einer am Wegesrand, schwer verletzt, überfallen, kann sich nicht mehr selber helfen. Menschen kommen des Weges, die zwei Ersten ziehen vorbei, ein Priester, ein Levit, helfen nicht. Und der Dritte, das ist dann dieser bekannte, barmherzige Samariter. Der Erste war der Priester. Er sah den Menschen am Wegesrand und er hatte durchaus etwas Mitleid mit ihm. Aber es war völlig klar, dass er ihm nicht helfen konnte. Das war nicht seine Aufgabe. Verschiedene Gründe, Unreinheit, Aufgaben, die danach kamen. Also dem Priester war klar, es tut mir zwar leid, aber es geht nicht. Nicht meine Aufgabe. Abends sitzt dieser Priester bei sich zu Hause. Und was er an vielen Abenden macht, ist noch einmal die Gebote durchgehen. Die Gebote Gottes, die ihm ja so wesentlich sind, die das Fundament seines Lebens sind. Er schaut sich die Gebote Gottes an und überlegt sich, habe ich sie wirklich heute eingehalten? Und er sagt, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Ja, das habe ich auch geschafft. Ich war gut. Und dann kommt irgendwie eine eigenartige innere Stimme zu ihm vom Himmel und sagt ihm, überleg dir doch mal das größte Gebot, das uns gegeben ist. Und sagt er, klar, das größte Gebot handelt davon, dass ich Gott lieben soll und dass ich meinen Nächsten lieben soll. Und dann spricht diese leise innere Stimme weiter, du, wer war denn dein Nächster heute? Und er kommt auf den und er kommt auf den und die Stimme sagt, nee, überleg mal, du warst unterwegs, wer war denn dein Nächster heute? Und irgendwann kommt der Priester darauf und sagt, das kann doch wohl nicht sein, dass der Mann da am Wegesrand, dieser Überfallene, schwer geschlagene, dass das mein Nächster hätte sein sollen. Und dann sagt die Stimme doch, das war dein Nächster. Und der Priester erschreckt innerlich. Wenn das so ist, dann habe ich gegen das Größte, gegen das erste Gebot verstoßen. Und sowas wie ein heiliges Erschrecken ist in ihm drin. Er geht mit der Situation um, denkt nach, verinnerlicht das und kommt zu dem Schluss, Gott, wenn das so ist, dann musst du mich nochmal neu lieben lehren. Dann ist das ein Punkt, wo ich lernen muss. Er sagt natürlich nicht Jesus, das ist klar, er redet zu seinem Gott. Dann ist das ein Punkt, wo ich lernen muss, wo ich neu lernen muss. Lieben lernen. Könnte eventuell so gewesen sein. Zum Schluss erzähle ich euch jetzt nur noch den guten Vorsatz. den ich für dieses Jahr gefasst habe. Ich habe im letzten Jahr kapiert, dass ich viel zu viele Gedanken habe und viel zu viele Gedanken mitbringe. Ich könnte auch jetzt noch 5 Gedanken anfügen. Aber ich habe gemerkt, ich tue euch damit keinen Gefallen. Und deswegen ist mein letzter Punkt jetzt, dass ich sage, das ist wahr. Amen.